So, ich habe jetzt mal ein paar Dinge zusammengetragen zum Thema Mut und zum Loslassen. Dies ist jetzt für Leute, gerade eben haben wir gesprochen aus der Sicht von Betroffenen und auch von den Angehörigen. Dies ist jetzt komplett nur aus der Sicht des Betroffenen. Und für die anderen einfach zum Lernen und auch zum sich selbst vorbereiten. Mut zum Loslassen. Es braucht Mut, loszulassen. Vom Verstorbenen. Wir sagen jetzt zum Beispiel, jemand hat eine Trauersituation, weil die Ehefrau verstorben ist. Nur wer loslässt, kann auch weitergehen. Wenn man eine Trauer hat am Anfang, und das können 6 Monate sein, 12 Monate, 18 Monate, die brutal schwer ist. Zum Beispiel, man hat einen Motorradunfall. Eine Frau verliert ihren Mann durch einen Motorradunfall. Da beginnt die Trauer beim Tod. Das ist brutal. Die wird nach einem Jahr nicht irgendwie freudestrahlend durchs Leben gehen und sagen, alles ist wieder super. Hat aber jemand eine Krebsdiagnose, dann hängt er sich 3 Jahre lang mit dem Thema rum und auseinander, so dass dann die Beerdigung der Punkt ist, wo es weitergehen kann. Die Trauer, die ist schon alle da gewesen. Die beginnt nicht erst bei der Beerdigung. Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Und dann, ob dein Kind stirbt, was das Brutalste ist, oder aber dein Ehepartner, deine Eltern oder Großeltern, und je nachdem, wie nah du miteinander warst, ist immer anders. Ich habe eine Frau bei mir gehabt, in der Seelsorge. Ihr Mann war gestorben, sie sagte, ich bin gar nicht traurig, dass er tot war. Eigentlich war das eine Befreiung, weil die Ehe war ein Horror. Da war ich geschockt. Darf man sowas überhaupt sagen? Sachen gibt's. Also die hatte nicht wirklich, die hatte andere seelsorgerliche Probleme, aber nicht das Trauerthema. Weil sie nicht wirklich getrauert hat. Eine andere Frau, eher eine junge Frau, kommt zum Trauerseminar und wir reden über die Situation. Der Mann ist durch einen Motorradunfall gestorben, jung, mitten im Leben, kleine Kinder. Aber die Ehe war so schwierig, dass für sie das Problem ist, sich neu zu orientieren im Leben, die Herausforderung ist, aber nicht die Tränen über den Verlust des Mannes. Und das ist dann auch die Qualität der Ehe und auch die Qualität der Beziehung, wie nah man ist, macht das alles unterschiedlich. Wenn du jetzt jemanden hast und du bist nah und da ist eine Trauersituation da und man hat diesen enormen Verlust und dieses Verlangen, diesen Menschen zurückzubekommen, ganz am Anfang, so diese Motivation, ich will den nochmal sehen, nochmal halten, nochmal sprechen, nochmal drücken, dann ist das normal, das wird längere Zeit da sein, aber wenn man ins Leben weitergehen will und sich weiter entfalten will im Leben und nicht an dem Punkt stehen bleiben will, dann muss man loslassen, das ist notwendig. Logisch, wenn du von einem dich festhältst, zum Beispiel beim Klettern, ne, und du willst jetzt weiter klettern, damit du hier dich festhalten kannst und weitergehen kannst, musst du hier loslassen. Du kannst dich an beiden festhalten, weil du dann stehen bleibst. Und wichtig ist, viele wissen das nicht, genau wie deine Berufswahl und deine Partnerwahl und deine Lebensführung ist auch deine Trauerführung und dein Trauermanagement deine eigene Verantwortung. Es ist nicht so, dass du sagst, ja, Berufswahl mache ich selbst, Partnerwahl mache ich selbst, meine Lebensführung und Heiligung mache ich selbst, Gott hilft mir bei allem, aber ich bin verantwortlich für die Entscheidungen. Nur bei der Trauer, da passiert alles von selbst irgendwie und da macht das Leben Sachen mit mir. Nee, es gibt viele Kräfte, die wirken, aber du kannst immer noch gewisse Dinge selbst steuern. Du bist nie mit deinem freien Willen auf 0% runtergesetzt. Du hast immer einen Einfluss auf Dinge. Und deshalb, da, wo man sagt, jetzt hatte ich 3 schwarze Tage, da konnte ich gar nichts machen, aber heute bin ich eingeladen zur Geburtstagsfeier und ich habe das Gefühl, ich kann da hingehen. Eine Stunde halte ich aus mit den anderen. Und dann die Entscheidung zu treffen, gehe ich hin, ja oder nein, das ist dein kleines Stückchen Freiheit, die du hast. Und unter all den Belastungen der Trauer, und da darfst du das annehmen, du musst nicht, aber je öfter du das annimmst, desto mehr hilft es. Zum Loslassen gehört zunächst einmal das Loslassen von bestimmten Trauerstufen. Das sind so die klassischen Trauerphasen, die kennt ihr wahrscheinlich alle, einmal gelistet nach Verena Kast. Was passiert mit jemandem, der hört, da, ne, ist die Unglücksnachricht. Am Anfang leugnet man, man sagt, nee, das ist gar nicht passiert, kann nicht sein, ich habe noch gestern telefoniert. Und dann kommt irgendwann die Phase der Aggression, dass man böse ist, wütend ist, dann Resignation, Depression, alles aufgeben, alles sinnlos. Und dann irgendwann, dass man sich findet und akzeptiert und ein neues Leben anfängt. Und das können, ursprünglich sind diese Phasen entstanden in der Forschung bei Krebskranken in Amerika. Da hat man 6 Patienten genommen, die gerade die Nachricht bekommen haben, dass sie unheilbar Krebs haben, und hat die untersucht, wie die reagiert haben. Und daraus sind diese Phasen entstanden, aber später hat man das weiterentwickelt in die Trauerphasen. Also wer loslassen will, der muss verstehen, ich muss jetzt nicht fragen, wo bin ich in dem Prozess. Weil die sind durcheinander. Du musst diese vier Phasen nehmen und in der Waschmaschine werfen, durchwirbeln. So ist das echte Leben. Dass du nicht immer weißt, in welcher Phase du gerade bist. Manchmal bist du an einem Tag da und an einem anderen Tag wieder da. Das ist wirklich so. Das passiert nicht linear. Aber Tatsache ist, das loszulassen und einfach mal zu sagen, okay, ich will mich fürs Leben ausstrecken und die Schritte nach vorne gehen, diese Entscheidungen zu treffen. Dann ist das andere auch ein gewaltiger Schritt, und zwar das Loslassen von zerstörten Träumen. Ein Traum, den ich hatte, natürlich war, mit meiner Frau alt zu werden, das Leben zusammen zu verbringen, die Kinder groß werden zu lassen, Enkelkinder zusammen zu haben. Also so wie ein glückliches Leben, wie ich das bei meinen Eltern und meinen Großeltern gesehen habe, das für mich. Und das aufzugeben, zu sagen, es wird nicht mehr sein. Und das Sehnen, Hoffen und Schreien und Fragen danach darf abklingen, das darf aufhören. Und ich darf akzeptieren, dass ich mit dieser Person nicht alt werde, das anzunehmen. Dann vom gewohnten Lebensstil, ein Lebensrhythmus, den man sich gesetzt hat, ein Leben, was geordnet ist. Und vor allen Dingen, bei uns läuft immer alles gut, nur andere haben solche Unglücksgeschichten. Ja? Davon nimmt man auch Abschied und akzeptiert, dass diese Dinge auch bei uns stattfinden können und auch stattfinden tun. Und dann haben wir hier ein Loslassen vom Schmerz. Dies ist ein seltsamer Punkt, der ist mir aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Der Schmerz, den kannst du manchmal kontrollieren und manchmal nicht. Meistens, gerade am Anfang, kommt der Schmerz, der ist einfach brutal da und der tut tierisch weh und du bist nur am Heulen. Und da kannst du auch nichts dran machen. Nach einem Jahr oder nach 2 Jahren kannst du ungefähr abschätzen, in welchen Situationen du neu daran erinnert werden wirst. Und dann sagst du, da gehe ich nicht hin, weil ich werde daran erinnert und wieder getriggert. Da kommt der Schmerz hin, da gehe ich also nicht hin. Und nach noch länger Zeit wirst du irgendwann wissen, da wird der Schmerz wieder hochkommen und wie gehe ich damit um? Welche Gedanken habe ich da und woran halte ich mich fest? Ja? Dinge klingen mit der Zeit ab. Und dieses Steuern, was ich gerade gesagt habe, was nach einer gewissen Zeit, wo du diese Freiheit hast, die ist enorm wichtig. Leider gibt es Menschen, die denken, ja, aber der Schmerz ist der Beweis, dass ich den Menschen geliebt habe. Und das stimmt auch, weil wenn du einen Menschen nicht geliebt hast, hast du auch keine Trauer. Ist das für dich eiskalt? Es gibt zum Beispiel Leute, habe ich letztens vor einem Fall gehört, da ist ein Vater gestorben und die haben den Sohn erstmal rausfinden müssen, wo er lebt, weil das war eine Scheidungssituation und der Sohn war ohne Vater groß geworden und ihm gesagt, du, dein Vater liegt im Sterben. Die Trauer bei dem hält sich in Grenzen, weil es ist ein fremder Mann, der da stirbt. Nur theoretisch ist das ein biologischer Erzeuger, aber mehr nicht. Ist bei dir in einer heilen Familie was ganz, ganz anderes, was Brutales. Also ist es so, aus echter Liebe kommt brutaler Schmerz, wenn das zerrissen wird. Aber manchmal ist es so, dass Leute nach einem Jahr, nach 2 Jahren das Gefühl haben, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht regelmäßig zum Grab gehe, wenn ich nicht regelmäßig an die Person denke, dem Toten gegenüber, das sieht ja so aus, als ob ich den nicht geliebt habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt auf die Geburtstagsparty gehe und ohne den, und ich freue mich so, als ob ich nicht traurig bin. Und, Und dann entstehen manchmal so Gedankenströme, so ich muss dem Toten beweisen, dass ich ihn lieb habe, indem ich weiter traurig bin und nicht weitermache im Leben und mir gewisse Dinge versage. Und manchmal auch, ich muss den anderen Menschen da draußen, die werden ja reden, beweisen, dass ich den Toten geliebt habe. Durch eine extra lange Trauerzeit, extra lange Karenzzeit, dass man nicht heiratet. Was werden die Menschen sagen? Diese Dinge. Und das ist eigentlich Unsinn. Das hilft überhaupt nicht. Der Schmerz, dass ich künstlich versuche, den Schmerz irgendwie festzuhalten, dass ich künstlich auch nach 8 Jahren ein Foto raushole und dann viele Gedenktage mache und die Leute zusammentrommle und immer wieder Veranstaltungen mache ist und immer wieder das Thema künstlich hochpusche, mehr als es emotional einfach da ist. Das künstlich hochpusche, das sind Dinge, die sind gar nicht gesund, die sind gar nicht gut. Das ist auch für die Psyche gar nicht gut. Gott hat uns so auch gar nicht geschaffen. Ein dauerhafter Schmerz, der kann zu einem inneren Zerbruch führen. Und deshalb ist für uns wichtig, was in Sprüche steht. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Psychosomatik. Und deshalb ist es für uns so, dass wenn Schmerz abklingt, dann darf das sein, dann sind wir Gott dankbar. Aber wir müssen Dinge nicht künstlich aufrechterhalten. Und schon gar nicht irgendwie denken, ich muss dem Menschen, der gestorben ist, irgendwie beweisen, dass ich ihn besonders geliebt habe. Liebe beweist man nicht durch einen langen Trauerprozess nach dem Tod, sondern durch Hingabe während des Lebens. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich war mit unserem Trauerprozess ziemlich weit durch, als meine Frau gestorben war. Sie starb nach fast 3 Jahren. Wir hatten 7 Therapien durch. Wir hatten Odyssee. Das war einfach schlimm. Am Ende warst du so, ich war in den letzten 4 Monaten schon so ausgelaugt, da war nichts mehr da an Kraft. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie mein Freund, der den Pflegedienst besessen hat, der sie am Ende gepflegt hat, mit mir da im Wohnzimmer saß und mir einfach sagte, du musst jetzt durchhalten. Das ist jetzt so. Du musst durchhalten. Dies braucht jetzt alles seine Zeit. Und das war am Ende einfach nur noch brutal, trostlos und so, wie wenn du einen Marathon gelaufen bist und fertig bist mit dem Marathon und jetzt sagt jemand, jetzt machen wir das Gleiche nochmal in der Sahara-Wüste. So habe ich mich gefühlt. Sicher fühlst du dich schwach, aber Gott trägt dich durch, Gott ist stark. Aber du fühlst dich nicht wie ein King, wenn Gottes Hand kommt. Ne? Also du fühlst dich da nicht irgendwie stark, du fühlst dich trotzdem schwach, auch wenn Gott dich durchträgt. Das heißt also, als das dann alles zu Ende war, kann ich mich heute noch erinnern, sie war gestorben, wir hatten den Leichnam, wir haben mit den Kindern zusammen gebetet, nachdem sie gestorben war, Abschied genommen, den Leichnam weggebracht. Und dann die Zeit zur Beerdigung fahre ich in die Stadt, um mir neue Kleidung zu kaufen für die Beerdigung. Irgendwie hatte ich den Tick, ich muss mich komplett neu einkleiden, um sie zu ehren. Völlig doofer Gedanke, aber bei mir war das so, habe ich gemacht. Ich fahre so in die Stadt und ich kann mich heute noch erinnern, ich stehe da so an der Haltestelle und überlege mir so, du bist jetzt 2 Stunden von zu Hause weg und du hast keine Panik, dass da was passiert. Es war zum ersten Mal nach Jahren, dass ich 2 Stunden weg sein konnte, ohne Angst zu haben, dass zu Hause irgendwas vorfällt. Ein epileptischer Anfall aufgrund der Hirnstrahlung, aufgrund der Bestrahlung wegen der Hirntumore und all diese Dinge, weil wir hatten ja das ganze Raster schon erlebt. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Druck da eigentlich war, was langsam abfällt. Und in der Zeit der Trauer hatten wir eine andere Person kennengelernt, und das ist meine jetzige Ehefrau, so dass wir, nachdem meine Frau gestorben war und ihr Mann gestorben war, unnatürlich schnell zusammengefunden hatten, weil wir kannten uns schon. Und wir wussten auch von den Trauerprozessen und all diesen Dingen, wie die gelaufen waren. Das war für uns wie ein Match made in heaven, als ob Gott das so zusammengefügt hatte. Da war ein tiefes Vertrauen da in den anderen Menschen und auch romantische Liebe, das war fantastisch. Aber das passte monatlich nicht, weil du denkst dann, boah, von Beerdigung bis Hochzeit, das geht ja gar nicht. Eigentlich muss ich erst nochmal 3 Jahre reinlegen. Was werden die Leute sagen? Und vor allen Dingen, sieht das nach Liebe aus? Ja, da musst du einfach gucken. Du hast Angela, meine erste Ehefrau, geliebt, als du alles gegeben hast in dieser Zeit. Und der Schlussstrich war die Beerdigung. Und wenn ich jetzt sage, die nächsten 3 Jahre oder 5 Jahre oder 8 Jahre nicht heiraten, da hat sie keine Liebe von. Sie, ne? Wenn du einer Frau Blumen nach Hause bringst und sagst, Schatz, ich liebe dich, dann nimmst du die Blumen, freut sich und sie spürt deine Liebe. Aber wenn ich sowas mache, da spürt sie nichts. Da hat sie nicht von. Es kann sogar gut sein, dass sie im Himmel das gar nicht wahrnimmt. Weil wir wissen gar nicht, ob die im Himmel wahrnehmen, was wir auf der Erde tun. Das ist also alles menschengemacht und unnötig. Das brauchen wir nicht. Und deshalb ist es wichtig, sich von diesen Dingen auch zu lösen, also ein gewisses Pflichtbewusstsein zu haben, damit man überhaupt im Leben wieder stattfinden kann und weitergehen kann nach vorne und die Dinge tun kann, die Gott einem auferlegt und zeigt. Im Loslassen finden wir Frieden in der Vorstellung, das Leben ohne den Verstorbenen zu führen und darin glücklich zu werden. Weil am Anfang, wenn die Trauer beginnt, denkst du, ich werde nie wieder glücklich sein. Ich werde nie wieder lachen können. Ich werde nie wieder lieben können. War bei mir so. Dann bricht alles zusammen, du denkst, das ist Katastrophe und ein Leben lang. Und im Loslöseprozess findet irgendwann auch der Gedanke statt und er kommt und nimmt Platz bei dir, dass Gott ein neues Leben für dich vorbereitet, hier auf der Erde, was zwar ohne den Menschen ist, aber trotzdem ein schönes und vollwertiges und glückliches und helles Leben ist. Und wenn du diesen Gedanken reinlässt, dann ist das ein Teil dieser Schritte nach vorne hin, dass man weitergeht aus der Trauer heraus. Solange man sagt, nee, kann nicht sein, weil das wird nie mehr so sein wie da. Nö, wird es auch nicht, aber anders. Aber wenn du dir das gar nicht erlaubst, dann verschließt du dich all den anderen Möglichkeiten, die Gott dir bietet, um das Leben neu zu gestalten und in diesem Leben wieder Freude zu haben. Das ist für uns ganz wichtig. Und deshalb ist für mich so die Frage dann die, wer ist Chef über dein Leben und deine Zukunft, Gott oder du? Wenn du sagst, das war glücklich und damit das perfekt ist, darf das andere nicht mehr gut sein. Deshalb sage ich Nein zu allen anderen Dingen, die noch kommen. Jo, es ist eine gute menschliche Entscheidung getroffen. Die ist unsäglich dumm, aber die hast du getroffen. Aber du hast nicht wirklich Gott erlaubt, Dinge zu bestimmen in deinem Leben. Und wenn Gott dich in deiner Not sieht und du sagst, warum, warum, warum? Und er gibt dir irgendwann eine Antwort und er bringt einen anderen Menschen in dein Leben, der dir die Wärme und die Nähe und die Geborgenheit gibt. Und du sagst nein, ja, dann ist das eigentlich Teil der Lösung gewesen, die Gott dir angeboten hat. Du musst Dinge annehmen. Ein Punkt, der für uns enorm wichtig ist, ist Habakuk 3. Gott ist deine Freude. Habakuk schreibt über eine Situation, wo der Feigenbaum grünt nicht. Es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schlecht. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Schlecht. Also Israel, ne? Chaos. Überrannt von Feinden. Aber ich will mich freuen, das Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Und das ist auch etwas, was bei uns irgendwann in diesem Loslösungsprozess stattfinden muss. Der Gedanke, wie bei Hiobs Frau, ich habe die Dinge, die Gott mir gegeben hat, und jetzt hat er sie weggenommen, zugelassen, dass sie weg sind. Und wenn ich jetzt sage, ich werde bis zum Ende des Lebens griesgrämig sein und nie wieder Freude zulassen, dann bedeutet das, dass in meinem Leben auf der Waage nichts so wichtig ist wie diese Geschenke, die Gott mir gegeben hat. Auch Gott selbst nicht. Wenn du aber Christ bist, dann weißt du, dass in all dem Trauern und in all den Tränen es immer etwas gibt, was alles überwiegt und größer ist als der Schmerz. Und das ist die Nähe Gottes. Und die Liebe, die du zu Gott hast, die Gott zu dir hat. Und dass Gott deine Freude sein kann in einer schweren Situation, wie hier bei Habakuk. Und deshalb ist das ein Teil der geistlichen Entwicklung, dass man sagt, boah, ich bin so down. Und Menschen lesen aber die Bibel. Und es gibt viele, die ich gesehen habe und die das auch so machen, dass sie trauern, aber sie haben trotzdem irgendwo eine Anbetungsmusik laufen oder lesen die Bibel und haben einen Vers und pinnen sich den an. Oder manchmal komme ich in eine Wohnung und da sind überall Verse angepinnt. Der Kühlschrank ist voll von Versen. Und die nehmen so diese Zusagen Gottes auf und halten sich an Gott fest, weil Gott ihre Freude ist. Von Gott kommt der Lichtstrahl. Und dann merkst du, bei den Menschen sind die Gaben enorm wichtig, aber was anderes ist noch viel größer. Solange Gott da ist in deinem Leben, hast du auch Licht in deinem Leben. Kann nie alles ganz dunkel sein. Solange Gott da ist, hast du Freude. Solange Gott da ist, hast du Hoffnung. Und selbst wenn die Dunkelheit so kommt und alles kaputt macht erstmal, dann wirst du trotzdem nach Tagen, Wochen und Monaten irgendwann wieder merken, aber ich habe Zuflucht in Gott. Und daraus ziehst du im Gebet auch mit allen Tränen dein Trost und deine Kraft und deine Freude. Deshalb ist es wichtig für uns, im Nachdenken zu sagen, ich will ganz bewusst darauf achten, dass ich nicht einfach nur happy bin, wenn Gott mir die Geschenke gibt, zum Beispiel an den Weihnachtsbaum legt, sondern dass ich froh bin an Gott, wenn er da ist. Und er ist da. Und Gott darf die Quelle meiner Freude sein. Ihr merkt jetzt auch in den Gedanken, die ich jetzt ausführe, das sind alles Wachstumsschritte im Glauben, die wir gehen in solchen Phasen. Gott, wenn du loslässt, hat neue Beziehungen für dich. Und das ist wichtig zu sehen, welche Beziehungen habe ich noch, die da sind, die für mich relevant sind. Ich habe mal von erwachsenen Kindern gehört, weit weg von hier, da ist ein erwachsenes Kind gestorben, die Eltern trauern brutal über Jahre hin. Und ich würde da über niemanden den Stab brechen. Das ist einfach eine Situation von Trauer, die ich nicht verstehen kann, weil ich nicht drin war. Aber die Kinder, die überlebt haben, sagen, irgendwie finden wir nicht mehr statt. Und das nach Jahren. Haben das so 30, 35-Jährige sagen mir dann, ich habe das Gefühl, ich bin für die gar nicht so wichtig wie der, der tot ist. Und das geht ständig so und das hört auch gar nicht auf. Und das ist ein Anspruch, dann zu sagen, okay, dass der Schwung, das Schmerz ist, der am Anfang da ist, der ist erstmal da, da kannst du nichts machen. Aber nach 6 oder nach 12, nach 18 Monaten kommt so ein bisschen mehr Freiheit rein, wo du steuern kannst. Und einer der Schritte, wo du dich loslösen kannst aus diesem Schmerz und Dinge nach vorne gehen kannst, ist zu sehen, eine Beziehung ist gerade zerstört worden durch den Tod. Wo sind andere Beziehungen, die für mich wichtig sind und wo ich für andere wichtig bin? Und das sind, dann ist deine nächste Familie und dann die erweiterte Familie und deine Freunde und Gemeinde, diese Dinge. Und dass du in diese Beziehungen wieder neu investierst und die lebendig hältst, damit da nicht eine Vernachlässigung stattfindet. Und zu sagen, ich will mich verschließen, sagt diesen Menschen etwas aus über ihren Wert und manchmal fängt man sogar an zu vergleichen. Und deshalb ist es wichtig, sich zu öffnen und diese Dinge mit hineinzulassen. Es gibt manchmal sogar auch neue Familienmitglieder und neue Freunde. Ich habe zum Beispiel durch die Heirat 3 neue Töchter dazu gewonnen. Ich hatte 3 Kinder, habe jetzt 3 und die passen alle perfekt so ineinander, dass da auch immer mehr als 9 Monate zwischen denen sind. Das ist also eine ganz lustige Sache. Und das ist ein enormer Reichtum, der ins Leben hineingekommen ist, aber man muss sich dem öffnen. Wenn man von vornherein sagt, nee, das war jetzt so und das bleibt so und ich werde nie mehr glücklich sein und ich verschließe auch die Türen und die Gedanken gegen alles andere, dann wird dieses neue Licht und diese neue Freude und diese neue Aufgabe und diese neue Hoffnung überhaupt gar nicht in dein Leben kommen und das wird dich gar nicht heben können. Das heißt, du betest zu Gott und er tut, was er kann, um dir zu helfen, aber du machst die Türen überall zu. Ja, und das ist nicht gut. Deshalb müssen wir uns da öffnen und sehen, wo Gott uns leitet und wohin er uns lenkt. Gott hat neue Aufgaben für dich und diese Aufgaben haben einen Sinn für unser Leben. Unser Leben ist sinnvoll. Es gibt einen Grund, weshalb Gott nicht dich hat sterben lassen. Denk mal drüber nach. Du bist noch da. Und selbst in der Trauerzeit ist das immer so, gerade am Anfang, da ist alles sinnlos. Aber es gibt einen Grund, weshalb du noch da bist. Mir haben sie ganz oft gesagt, die Leute, denk jetzt an die Kinder. Du bist für die Kinder da. So, das ist der Sinn, ganz wichtig. Aber es gibt auch darüber hinaus noch Sinn im Leben. Gott hat eine Aufgabe für dich. Es hat einen Grund, warum du nicht bei der Beerdigung im Sarg lagst. Und diesem Grund darfst du gerecht werden mit der Art, wie du jetzt dein Leben führst. Wage dich an neue Aufgaben heran. Es lohnt sich zu leben. Und dein Leben hat auch einen Sinn, unabhängig von der Trauer. Man könnte jetzt sagen, ja, Eduard, bei dir musste das passieren, weil du hältst uns jetzt einen Vortrag und es klingt so, als ob du dich mit dem Thema auskennst. Jetzt kannst du andere Menschen verstehen und andere Menschen trösten. Danke fürs Kompliment, das ich mir gerade selbst gegeben habe. Und dann würden wir erstmal sagen, okay, das heißt, ein Mensch musste sterben, damit, nicht gut. Oder man sagt, jetzt hat das Leben Sinn in die Zukunft, damit ich mich mit dem Thema Trauer beschäftige und da Spezialist drin werde. Dann macht das Sinn, warum das passiert ist. Das ist ein Grund und daraus entsteht eine Aufgabe für mich für die Zukunft. Auch das ist Unsinn. Das ist einfach ein Nebeneffekt. Ich habe das erlebt und das durchgelitten und durchgearbeitet und anderen Menschen geholfen. Und ein Nebeneffekt davon ist, dass ich jetzt mit anderen darüber reden kann. Aber mein Sinn im Leben ist, zuerst einmal meine Familie zu führen, zu hegen, zu pflegen, zu lieben, zu Gott zu führen. Das ist von Gott her meine Aufgabe. Plus die anderen Aufgaben, die er in mein Leben hineingelegt hat. Und das muss nicht unbedingt mit dem Trauerfall zu tun haben. Der Sinn des Lebens. Es ist auch ganz wichtig, diese Dinge auseinanderzuhalten und nicht alles durch diese Schiene der Trauer zu sehen. Es gibt ein Paradoxon der Sinnsuche. Viele sagen sich, ja, ich suche nach dem Sinn und solange ich den nicht gefunden habe, mache ich auch nichts. Das ist so, wie jemand in der Gemeinde seine Gaben sucht und in der Bank sitzt und sucht und erfüllt einen Test nach dem anderen aus. Und solange er die Gabe nicht gefunden hat, macht er auch nichts. Ja, das ist schwierig. Das ist genauso auch wie mit dem Sinn. Du musst losgehen und Gott wird deine Aufgaben zeigen und dich führen und lenken. Und da, wo du zum Segen sein kannst für andere, da bist du zum Segen und dann ist das auch gut. Diese Dinge entstehen unterwegs. Und deshalb ist das Loslassen und Weitergehen enorm wichtig. Gott hat eine neue Freude für dich. Und das ist wichtig. Ein Umschalten bei mir im Kopf war, als ich so in einer dunklen Zeit drin war, das war schon ziemlich, eigentlich war das mindestens ein Jahr später. Das war wie so ein Leuchtfeuer im Gehirn. Weil ich hatte so dieses Denken am Anfang, es wird immer alles schwer sein und das Leben wird zweitklassig sein und du wirst nie wieder lachen können und so weiter und so fort. Und weil das, die Trauer, der Tod erscheint einem so übermächtig groß. Und dann hat Gott mir irgendwann den Gedanken gegeben, an Hiob zu denken, der alles verloren hat und dann das Doppelte wiederbekommen hat und im Herrn froh war. Und dann habe ich an David gedacht im Psalm 23, Vers 4. Ich wanderte im finstern Tal und Vers 5 und 6 ist er schon im Angesicht des Herrn, wird ihm der Tisch bereitet. Und dann habe ich verstanden, der gewöhnliche Weg Gottes ist der, dass er dich rausführt aus Tälern und einen neuen Morgen bereitet, hier auf der Erde. Es gibt Märtyrer, die sterben und die haben ihren neuen Morgen und den neuen Anfang im Himmel. Aber der gewöhnliche Gang scheint aus der biblischen Geschichte der zu sein, für die, an deren Glauben wir uns orientieren, ist, dass du in eine Trübsal hineinkommst und danach wieder raus. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, oh, danke Gott. Dann ist das ganze Drama, das ich geschoben habe, dass das Leben jetzt eigentlich abgehakt ist, das ist passé, dann weiß ich, dass dies einfach eine brutale Zeit ist, die aber irgendwann ausklingen wird. Und so ist es dann auch gekommen. Und da bin ich richtig dankbar für. Gott hatte also eine neue Freude für dich. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickt meine Seele. Und wir können sagen, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und für jeden, der hier zuhört heute, vielleicht auch zu Hause, der aktuell in Trauer drin ist, können wir sagen, auch für dich ist dies der Tag, den der Herr für dich gemacht hat, weil du da bist. Und an diesem Tag darfst du Gott deine Dankbarkeit zeigen. Und wenn es Situationen gibt, in denen du fröhlich sein kannst, emotional, dann nimm das wahr. Das ist gut. Gott wird dir unterwegs auch noch neue Kraft schenken. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, in Christi Willen. Und wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ganz oft denkt man so, wenn man in der Trauer drin ist, das ist gerade so brutal. Ich habe gar nicht Kraft zum Weitergehen. Ich habe gar nicht Kraft, mich zu lösen davon. Es wird alles ganz schwierig sein. Man fühlt sich depressiv. Und das ist auch normal. Aber du musst jetzt die Kraft nicht spüren, die Gott dir morgen geben wird, damit du aufstehst und dich auf den Morgen vorbereitest. Geh einfach los und du wirst merken, dass Gott dir morgen Kraft geben wird und am Tag danach Kraft geben wird. Und an jedem Tag wird er dir das geben, was du brauchst, um Schritte nach vorne zu gehen. Die Kraft kommt also mit dem neuen Morgen und die Kraft, die Gott dir gibt, kommt mit den neuen Aufgaben. Und deshalb würden wir abschließen mit dem Gedanken, Gott hat eine neue Hoffnung für dich, dass du neu hoffen kannst im Leben, dass das Licht wieder hineinkommt und dass du nicht das Leben durch die Brille dieses Verlustes siehst. Das bereitet Gott für dich vor. Es gibt Menschen, bei denen passiert das schneller. Es gibt Menschen, bei denen passiert das langsamer, je nachdem, wie man aufgestellt war und je nachdem, wie groß das Unglück ist, was eingetroffen hat. Das trifft jeden anders und natürlich auch die Heftigkeit ist anders. Aber es gibt Zukunft, es gibt Hoffnung und es gibt ein Weitergehen. Und das ist für uns etwas, was wir als Christen immer weitergeben können und deshalb auch Menschen nahe sein können und ihnen helfen können, mit diesen Dingen dann umzugehen und Schritte nach vorne zu wagen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben, zu diesem Thema des Loslassens und des Weitergehens? Ja.
Beim plötzlichen Tod durch einen Unfall oder was, natürlich hat man nicht die Möglichkeit, wo meine Mutter, es war absehbar, mit 92 verstorben war. Wir haben kurz davor vieles durchgesprochen, offen, auch über die Beerdigung, ihre Wünsche und so. Wir haben offen darüber gesprochen, macht das Sinn, einfach mal durchzusprechen, ihre Wünsche, wer ihr Redner sein wollte. Wir haben ihren letzten Wunsch auch erfüllt. Den Redner, den sie haben wollte, hat auch gepredigt auf ihrer Beerdigung. Was ist deine Erfahrung?
Das ist eine geniale Frage. Danke, dass du die stellst, weil den Part habe ich komplett vergessen. Ich hatte mir das vorgenommen aufzunehmen, aber ich hatte da schon die PowerPoint abgeschickt. Und das wollte ich auf jeden Fall noch einbringen. Es ist enorm wichtig, sich mit den Menschen vorzubereiten auf das Ende, die Dinge durchzusprechen miteinander. Versöhnung ist wichtig. Manchmal ist es auch so, dass da, wo Versöhnung nicht stattfindet mit verstockten oder verbitterten Menschen oder Menschen, die nichts einsehen, dass man am Grab Vergebung ausspricht, seelsorgerlich für sich selbst, damit man sich löst davon. Und vor allen Dingen auch, das sage ich jetzt schnell, obwohl es nicht deine Frage war, bevor ich das vergesse, ist es wichtig, wenn Eltern oder Großeltern sterben, dass man sich einfach mal anfängt, Dinge aufzuschreiben, die man von diesen Eltern mitnimmt fürs Leben, die man auch so machen will, weil das ist meine DNA, das sind meine Werte, das ist so, wie sie mir das beigebracht haben, wo sie gute Vorbilder gewesen sind. Und diese Geschichte später den Kindern weiterzuerzählen und selbst auch so danach zu orientieren, ein Leben lang. Das ist ein gesunder Umgang mit Trauer. Und Dinge im Voraus durchzusprechen, ist immer hilfreich. Wir haben es genauso gemacht. Angela hat ihre Beerdigung selbst geplant. Der Pastor, wir sind auf einer anderen Beerdigung gewesen, bei uns in der Nähe, wo ein junges Kind gestorben ist. Und da habe ich sie mal mitgenommen. Und da fand sie das ganz toll, auch den Pastor, der das gemacht hat. Das war ein ehemaliger Student von mir, ein ganz feiner Mann. Und da hat sie gesagt, ich will von ihm dann auch die Beerdigung haben. Und dann kam der auch regelmäßig zu uns und hat das mit ihr durchgesprochen, Lieder ausgesucht, Bibeltexte ausgesucht und alles. Und dann hat man so ein friedliches Miteinander. Ich habe einen Fall erlebt, wo der Frau im Alter von 77 oder 80 Jahren, die im Sterben lag, von ihrer Schwester nicht gesagt wurde, dass sie sterben wird. Die hatte Krebs im Endstadium, aber die Schwester dachte, ach, die wird ganz traurig sein, wenn ich da sage, dass sie sterben wird. Ich sagte, ach, nächste Woche bis sie wieder zu Hause ist, alles gut. Die hat die also bewusst belogen, aus Liebe. Und ich kam da hin und dachte, das kann doch nicht sein. Aber das musst du doch sagen. So, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und dann gehe ich so ans Krankenbett und dann höre ich die wirklich zu ihr sagen, ach, in 2 Wochen bist du wieder zu Hause, dann werden wir wieder lachen. Und dabei war bei ihr schon, waren alle Anzeichen da, dass sie nicht mehr lange da sein wird. Und die ist auch recht schnell danach gestorben. Das ist brutal, jemandem das nicht zu sagen, dass er sich selbst überhaupt gar nicht vorbereiten kann. Also ich habe mit ihr gebetet und eigentlich auch ein Vorbereitungsgebet gesprochen, sich auch vorzubereiten auf die Ewigkeit, diese Dinge angesprochen, so dass sie vorbereitet war. Und einen anderen Fall, den ich hatte, war, dass Leute manchmal zögerlich sind, ihre Kinder darauf vorzubereiten, dass die Eltern sterben werden, also Vater oder Mutter, und denken, ja, wie sollen wir das sagen und wann, wo, wie. Und damit mussten wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Wir haben Glauben, aber in dem Moment, wo wir den Eindruck hatten, auf das Glauben und Beten hin, kommen trotzdem immer wieder negative Diagnosen. Es wird nicht mehr. Da haben wir angefangen, den Kindern zu sagen, also ich beim Abendgebet, wir beten zwar, aber es kann sein, dass es nicht, dass Gott das nicht erhören wird. Und dann kommen natürlich Tränen und Fragen und anderes. Und dann nimmt man das auf und redet und betet zusammen und geht dann schlafen. Und dann verarbeiten die das zwischendurch und kommen wieder mit neuen Themen. Und irgendwann, wenn es alles deutlicher wird, dann redet man noch mal ein bisschen mehr darüber. Aber so, dass die Kinder vorbereitet sind auf das Ende. Nichts ist so brutal, wie Kindern einfach nichts mitzuteilen. Und dann ist plötzlich nicht da und ja, war so. Weil das Kind ist doch zu klein. Das kann den Schmerz nicht ertragen. Das ist Unsinn. Kinder können den Schmerz besser ertragen als Erwachsene, weil sie in psychischen Watte gepackt sind. Und haben auch eine andere Trauerbewältigung als Erwachsene. Kinder sind gerade so im Alter bis 13 Jahre hin, bis 14 Jahre hin, sind eher so, man nennt das Pfützchentrauer manchmal unter Experten, dass die eine Stunde haben, wo sie traurig sind und dann redest du mit denen, knuddelst die und dann sehen die da ein anderes Kind spielen, springen auf und laufen weg und spielen und spielen plötzlich. Also als ob nichts gewesen wäre und lachen und strahlen. Und deshalb gönnt man denen das, aber dann gibt es auch Zeiten, wo sie ankommen und wieder traurig sind und weinen und dann hält man sie. Und das kann so ein staccato-mäßiges Trauern, mehrmals am Tag sogar passieren bei Kindern. Das ist eine ganz andere Sache, aber die bewältigen Dinge sehr, sehr gut. Und deshalb ist es wichtig, denen liebevoll die Wahrheit zu sagen, damit sie damit umgehen können und ihren eigenen Abschied dann haben können. Ne? Ja. Ja, das ist eine super Frage, danke dir. Die Vorbereitung, sich selbst von den Menschen zu verabschieden, Versöhnung zu machen. In einer Situation ist ein Gemeindeleiter verstorben, der mir sehr übel getan hat, sich eigentlich sehr verschuldet hatte an mir. Und der ist zu keinem Punkt irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo er sich entschuldigen wollte. Und dies war eine Sache, wo ich hatte ihm gesagt, wenn irgendwas ist, ne, wo ich dich verletzt habe und so, dass von meiner Seite die Dinge versuchte, mit ihm zu bereinigen. Aber bei ihm war das so, lass uns einfach Distanz halten und gut ist. Und jetzt lag er im Sterben mit Krebs. Und dann bin ich hin und der Heilige Geist hatte mir aufs Herz gelegt, zu ihm hinzugehen. Und ich bin eher so, am liebsten würde ich nochmal die Dinge durchsprechen und irgendwann musste er doch die Wahrheit sagen. Oder sagen, was er falsch gemacht hat, gerade auch, wo er gelogen hat über mich. Aber der Heilige Geist hat mir gezeigt, das kannst du nicht bringen. Du gehst dahin und du sprichst ihm einfach Versöhnung zu. Du musst ihm vergeben und Versöhnung zusprechen. Ich bin an sein Sterbebett im Wohnzimmer, hatten sie das Bett aufgebaut, habe ihm eine Versöhnung zugesprochen, die Hand gereicht. Wir haben miteinander gebetet. Und dann fühlte ich mich gut. Ich hoffe, er auch. Er war dankbar, dass ich gekommen war. Er hat an keinem Punkt irgendwie gesagt, vergib mir dies oder das. Aber es war für uns gut. Und das war irgendwie so ein neuer Weg, den Gott mir da gezeigt hat an dem Punkt, auch manchmal Versöhnung zu erlangen, ohne die Dinge nochmal durchzusprechen. Und dann musste man dann selbst praktisch den Schritt machen dahin. Am Ende stehen wir dann vor Gott, in der Summe unseres Lebens. Und dann sind diese einzelnen Dinge, die gewesen sind, an denen wir uns festklammern, wo wir sagen, aber das war ganz falsch, nicht mehr ganz, sie sind zwar relevant, aber nicht mehr ganz so wichtig, wie sie mir wichtig sind. Weil da kommt dann ja auch eigene, ne, Eitelkeit oder Bitterkeit oder anderes dazu. Und deshalb ist diese Form der Versöhnung und des Vorbereitens auf das Ende miteinander eine wichtige geistliche Sache. Ja. Gibt es andere Fragen? Heißt das halbwegs beantwortet oder ging das eigentlich in eine andere Richtung? Ja. Wichtig ist für mich, dass man nicht irgendwer Versprechen abgibt. Ne? Wenn jemand sagt, versprich mir, dass du einmal im Jahr mein Grab sauber machst oder versprich mir, dass du nicht das und das machst oder versprich mir, dass du nie wieder heiratest oder so oder versprich mir, dass du darauf achtest, dass die Kinder nicht den und den heiraten oder so. Es gibt so Versprechungen, die man dann macht, wo man denkt, da bin ich dran gebunden. Da hat der Verstorbene kein Recht darauf, ja, sondern seine Zuständigkeit endet mit seinem Todestag und deine Zuständigkeit ist dann danach da. Sowas hört man manchmal auch, dass Leute, die irgendwelche Versprechungen geben, dann fürs Leben irgendwie gebunden sind. Das ist nicht gut. Aber jetzt lass dich reden.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Also erstmal vielen Dank, dass du deine Erfahrungen noch teilst. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr bereichernd. Und ich habe da eine Frage. Wir beten ja oft, wenn es Leitsituationen gibt bei anderen Menschen, wo wir es mitbekommen, dass Gott ihnen Trost schenken möge.
Ja.
Und wir wissen, dass Gott es tun kann und tun wird auf seine Weise.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, wie kann das konkret aussehen? Weil ich habe, also Gott sei Dank, noch kein so extremes Leid erlebt. Aber habe mich gefragt, wie kann das konkret aussehen, dass Gott einem Menschen Trost schenkt? Also es ist ja bei den wenigsten so, dass dann Gott eine Rede hält, wie bei Hiob und erstmal alles erklärt von Grund auf, aber ja, wie kann das konkret aussehen? Wie hast du da vielleicht Erfahrungsberichte gehört? Oder?
Also ich habe keine Ahnung erstmal, weil das ist ja, ich kann ja nicht hinter die Stirn gucken, das ist ja bei jedem anders und Gott wirkt auch bei jedem anders, aber grundsätzlich arbeitet Gott so. Du hast total dunkle Gedanken und plötzlich kommt ein heller Gedanke von Gott, weil du für mich gebetet hast. Praise Jesus. Weißt du? Oder du denkst, das lohnt sich alles nicht mehr und plötzlich denkst du an einen Bibelvers. Da hat Gott geholfen. Oder jemand hat einen Impuls. Du betest für Trost und er lädt mich ein zur Geburtstagsparty oder zum Grillabend, damit ich nicht alleine zu Hause sitze die ganze Woche. Und das zieht mich hoch. Und das sind alles so Dinge, die Gott dann nutzt, um Menschen zu trösten. Ja, alles. Auch dann später der Partner, berufliche Dinge, die Kinder, alles tröstet. Und Kinder kommen ganz oft an, haben dann gemalten Bibelvers. Ja? Eins der süßen Dinge, die meine Kinder dann gesagt haben, zum Beispiel als sie gemerkt haben, dass meine Frau nicht mehr gesund werden wird, Papa, was wird dann mit dir? Wie süß. 11 Jahre und kriegt Tränen und fragt sich, Papa, was ist mit dir? Und später bei der Frage der Wiederheirat, dann sagten zwei ja und eins sagte, nee, das geht gar nicht. Wir haben ja schon eine Mutter, die ist tot, aber die ist ja unsere Mutter. Wir können ja keine zweite Mutter haben. Also ein bisschen erklärt. Und dann ein paar Tage später kommt dasselbe Kind zu mir und sagt, Papa, ich habe nachgedacht, wenn ich groß bin, dann bist du ja alleine. Ich will aber nicht, dass du alleine bist. Deshalb ist das gut, wenn du heiratest. Und das Kind war in dem da vielleicht 8 Jahre alt oder 9. Wie süß. Und das sind so Dinge, wo man schon den Eindruck hat, dass durch die Gottesdienste, durch das Bibellesen, durch die Gesänge, die man hat, Trost gegeben wird, aber oft auch so in die Gedanken hinein, dass Gott spricht, dass Einladungen kommen, dass Gott durch das spricht und durch das, was Kinder sagen, einem da plötzlich merkst, wow, da passiert ja was. Und für die Kinder wird ja massiv gebetet. Und das entwickelt sich alles. Und dann sehen wir all diese guten Dinge, die da sind, als Antwort Gottes. Ja?
Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Wir haben, meine Frau und ich, unser Schwager ist am 9. Oktober verstorben und seine Frau liegt im Pflegeheim, die ist schwer dement. Keiner fühlt sich in der Lage oder verpflichtet ihr, den Tod ihres Ehemannes zu beichten. Bin ich jetzt deswegen versündigt? Also wir haben uns versündigt, weil wir es nicht sagen dürfen. Die leiblichen Kinder haben sich auch zurückgezogen.
Ja. Sie sagten nicht sagen dürfen. Hatte Ihnen jemand verboten, das zu sagen?
Die leibliche Tochter hat gesagt, wir dürften die Mutter nicht besuchen.
Ah, okay. Ja. Also, wenn da schon Pflegezustände sind und Demenzzustände bei der betroffenen Person, der mitgeteilt werden muss, dass jemand verstorben ist, das ist ein Spezialfall. Da kann man überhaupt nicht pauschal sagen, mach das trotzdem oder mach das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel da ankommt. Ich weiß auch nicht, wie das Beziehungsgeflecht ist und wer dort das Sagen hat, wer wen besucht. Aber normalerweise ist da, wo der Vormund ist oder da, wo die Pflegevollmacht ist, ne? Wenn da eine grade Erkrankung da ist, dass zu viel Besuche nicht mehr helfen, dann muss man sagen, dann ist das jetzt so gewesen. Es ist halt so spät im Leben passiert, dass die Person, die überlebt, das gar nicht mehr richtig mitbekommt. Da würde ich jetzt von dieser Warte aus einfach nur das offen lassen. Nicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung steuern. Ja? Ich würde es Gott in die Hände legen. Gut. Ich glaube, wir können abschließen. Zeitlich haben wir jetzt